Herzlich willkommen zur nächsten Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Heute geht es um ein neues Buch mit dem Titel Ehe und Familie – Auslaufmodelle. Zur Einstimmung dieses Gesprächs möchte ich die Einleitung des Buches vorlesen. Eine Säule der Schöpfung ist das Verhältnis von Mann und Frau innerhalb der Generationen. Wenn dieser Grundpfeiler zerstört ist, bricht das ganze Gebäude zusammen. Man kann nicht nur auf Probe leben, auch nicht nur auf Probe sterben. Das gilt auch für die eheliche Partnerschaft. Man kann nicht nur auf Probe lieben und nur auf Zeit einen Menschen annehmen. Nach der heute in vieler Munde geführten Gender-Debatte sollte es die Familie eigentlich nicht geben. Man spricht von einer Pädagogik zur sexuellen Vielfalt. Der Autor lädt ein, im Folgenden die Schönheit der Liebe in Ehe und Familie zu entdecken, wie sie die Bibel als den wahren Weg zu einem vollendeten Glück aufzeigt. Das war die Einleitung des Buches. Ich möchte eingangs Dr. Karl-Heinz Fleckenstein vorstellen. Dr. Fleckenstein ist in Kronbach bei Aschaffenburg in Deutschland geboren. Dann folgte das Theologiestudium in Würzburg und München, Fachausbildung und Promotion in biblischer Theologie in Jerusalem und Rom. Er lebt seit 1981 in Israel. Mit seiner Frau Luisa führte mehrfache Autor Pilgergruppen durch das Heilige Land. Von 2001 bis 2005 war er ebenfalls mit Luisa Gesamtkoordinator und Ausgräber für das archäologische Ausgrabungsprojekt Emmaus Nikopolis. Und heute, wie bei der Anmoderation bereits erwähnt, lautet das Thema Ehe und Familie. Auslaufmodelle. Und so möchte ich Dr. Karl-Heinz Fleckenstein bei Radio Gloria ganz herzlich begrüßen und wir freuen uns auf die Gedanken zum neuen Buch. Guten Tag,
ja, Herr Dr. Fleckenstein. Ich grüße Sie auch, liebe Frau Marti und alle lieben Hörer und Hörerinnen von Radio Gloria. Und ich freue mich, dass wir wieder zusammen eine Sendung gestalten dürfen.
Herr Dr. Fleckenstein, was hat Sie für diese Literatur inspiriert?
Ja, es war vor allem die Tatsache, dass in unserer heutigen Gesellschaft die Ehe und Familie als Auflaufmodelle gesehen werden und dargestellt werden. Deshalb habe ich die Bibel hinterfragt, was sie zu diesem Thema zu sagen hat. Dabei versuchte ich, diese Wahrheiten der Schrift für unsere heutige Zeit zu aktualisieren. Außerdem hat mich dieses Thema schon lange fasziniert, was ich auch in meiner Doktorarbeit über Epheser 5, 21 bis 32 niedergeschlagen hat. Dort sagt Paulus, dass in Christus etwas Neues anfängt, das über den bedauernswerten Zustand dieser Welt weit hinausweist. Einer ordnet sich dem anderen unter in der gemeinsamen Furcht Christi. Das gilt für Männer und auch für Frauen. Jesus möchte dabei der Dritte im Bund der Ehe sein. Er möchte sich einmischen in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und das immer zugunsten für beide Teile. Für Paulus ist die Ehe ein Bild für das Liebesverhältnis zwischen Jesus und seiner Kirche. Nicht bürgerliche Moral, sondern die Bindung an Jesus soll unser Ja prägen. Und wo Vertrauen herrscht, wird nicht befohlen. Dann geht Paulus noch ins Detail. Was allen gilt, betrifft auch die Frauen. Sie sollen sich in allem den Männern unterordnen, aber im griechischen Urtext meint unterordnen, hypotassomenoi, nicht ein sklavisches sich unterordnen, sondern Fundament zu sein, Stütze zu sein für den Partner. Was wird aus einem Haus, das nicht auf festes Fundament gebaut ist? Es stürzt beim nächsten Wirbelsturm zusammen. So soll die Frau für ihren Mann Fundament und Stütze sein, damit er den Stürmen des Lebens standhaft begegnen kann. Und unter derselben Überschrift sagt Paulus auch den Männern, liebt eure Frauen, so wie Christus die Kirche geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Und wie sehr hat Christus die Kirche geliebt? Bis zur Hingabe seines Lebens. Ganz schön krass für die Männer. Paulus meint damit ganz konkret, kein Opfer darf zu groß sein, wenn es darum geht, deine Frau zu ehren. Zuerst du dich und dienst Christus selbst.
An wen richtet sich nun das Buch, die Literatur, Herr Dr. Fleckenstein?
Ja, ich möchte dieses Buch richten an alle Ehepaare, aber auch an junge Menschen, die von ihrer Berufung zur Ehe überzeugt sind, aber auch an solche, die sich in einer Ehekrise befinden und nach Auswegen suchen. Und nicht zuletzt auch an solche, die eine Ehe ohne Trauschein leben wollen, sogenannte wilde Ehe. Das Buch möchte für alle ein Stück Wegbereiter und Lebenshilfe sein.
Wieso denken Sie, dass Ehe und Familie ein Grundpfeiler ist, Herr Dr. Fleckenstein?
Der amerikanische Arzt und Denker Dr. Michael Novak drückt es so aus. Die Familie ist ganz klar der kritische Dreh- und Angelpunkt der gesellschaftlichen Macht. Sie ist die Keimzelle wirtschaftlicher Kompetenzen und der Arbeitsmoral. Sie hat größere Auswirkungen auf bildungspolitische Erfolge als die Schule. Und die Familie ist ein einflussreicherer Lehrer der religiösen Vorstellungskraft mehr als die Kirche. Politische und gesellschaftliche Planung in der weisen und gesellschaftlichen Ordnung beginnt mit der Maxime, was die Familie stärkt, stärkt auch die Gesellschaft. Soweit das Zitat. Selbst wenn die Menschen von Armut und Desorientierung betroffen werden, wie das im Verlauf von Generationen immer wieder geschieht, ist es die Stärke der Familie, die die meisten Personen vor Entfremdung, vor Trägheit und Verzweiflung schützt. Ein unvergessliches Gesetz, das sich durch alle Katastrophen und Ungerechtigkeiten der letzten tausende Jahre hindurch den Menschen eingeprägt hat. Und dieses Gesetz lautet, wenn in der Familie alles in Ordnung ist, ist auch das Leben lebenswert. Wenn die Familie strauchelt, geht das Leben in die Brüche.
Ehe und Familie haben Sie jetzt als Grundpfeiler definiert, Herr Dr. Fleckenstein. Was ist der andere Grundpfeiler?
Ja, der andere Grundpfeiler ist der Glaube an Gott. Wer behauptet, der Mensch könne ohne Gott existieren, der könnte genauso gut behaupten, eine Uhr könne ohne ihren Uhrmacher existieren oder eine Geschichte könnte ohne einen Erzähler existieren. Unsere Existenz hängt von Gott ab, ob wir ihn anerkennen oder nicht. Selbst jene, die den Allmächtigen ablehnen, empfangen Stärkung durch ihn, wie die Bibel sagt. Denn Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das Leben in dieser Welt ist kurz. Der Mensch kann nicht in Frieden mit seinen Mitmenschen leben, wenn er keinen Frieden mit sich selbst findet. Er ist rastlos und sich selbst und das Streben nach Genuss ausgeliefert. Der Mensch sucht das Temporäre, die Ablenkung im Leben und gerät leicht in Verzweiflung ohne Gott. Jesus betont, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Nicht das materielle Brot, sondern Gottes Wort als spirituelles Brot erhält uns am Leben. Vom russischen Dichter Dostojewski stammt die Aussage, wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt. Dann erscheint Gott als störendes Hindernis für das Recht auf Abtreibung, als auf Tötung von Menschen. Wo Gott als Garant des Lebens wegfällt, wird der Mensch zum Freiwild. Zumindest der, der sich nicht wehren kann und seine Rechte artikulieren kann wie ein ungeborenes Kind. Wenn der Mensch nicht mehr das Ebenbild Gottes ist, sondern bloß noch ein höher entwickeltes Tier, wird die Rede von seiner Würde zur reinen Rhetorik. Dann macht der Mensch sich selbst zu Gott und maßt sich an, selber zu bestimmen, wer leben darf und wer nicht leben darf.
Herr Dr. Fleckenstein, das Buch richtet sich ja auch an junge Leute, die sich Gedanken machen, ob Ehe oder Familie, wie das aussieht. Und da stellt sich natürlich immer wieder die Frage, wie kann man überhaupt die Schönheit der Ehe und Familie entdecken? Wo liegt die Schönheit der Ehe und Familie?
Der Allmächtige hat die Welt in einer wunderbaren Vielfalt gemacht, mit all den verschiedenen Tieren und Pflanzen. Vom sechsten Schöpfungstag betritt der Mensch die Bühne. Seine besondere Stellung zeigt sich schon in der Art, wie sie eingeleitet wird. Lasst uns den Menschen machen. Aus der Erde Adama wird Adam, der Mensch, weil dieser allein keine Beziehung aufbauen konnte. Deshalb schuf Gott ihm ein Gegenüber, eine Frau. So konnte Adam, der Erdmensch, zum Mann werden. Gott hat die Frau nicht aus dem Kopf des Mannes geschaffen, dass er ihr befehle, nicht aus seinen Füßen, dass sie seine Sklavin sei, sondern vielmehr aus seiner Seite, damit sie seinem Herzen nahe sei, sagt ein jüdischer Weisheitsspruch. Der Allmächtige hat die Ehe so konzipiert, dass die zwei einander vollständig sich beschenken und ergänzen können. Und weiter heißt es in der Bibel: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, als Mann und Frau, mit dem Segen der Fruchtbarkeit. Damit spricht das erste Mal in der Bibel Gott den Menschen direkt an. Seid fruchtbar und mehret euch. Das erste Wort Gottes an den Menschen. Das Zusammenleben von Mann und Frau mit ihren Kindern als substanzielle Lebensform in der menschlichen Gesellschaft ist damit gemeint, die niemand zerstören soll. Und sie ist besonders für Kinder ungeheuer wichtig, zu wissen, woher man kommt, wohin man gehört. Und dabei kommt etwas Wunderbares heraus, wenn Mann und Frau sich einander lieben. Kinder kommen auf die Welt und bevölkern die Erde. Die Menschheit ist gesichert.
Das Konkubinat ist in der heutigen Gesellschaft sehr gefragt. Wie argumentieren Sie gegenüber Leuten, die im Konkubinat leben? Das ist doch eine zeitgemäße Lebenswohnform. Und wie können Sie das plausibel machen, dass eben andere Werte relevant sind im Leben?
Ja, unter Konkubinat versteht man, wenn zwei Menschen als heterosexuelle oder homosexuelle Paare zusammenleben. Und genau das widerspricht dem Freudenruf Adams, als der Allmächtige ihn seine Ehefrau zur Gehilfin schenkte. Wo Adam ausrief: Das ist endlich Bein, Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Darum sind die Wege des Mannes und der Frau in der Ehe, gerade auf dem heute so heiß umkämpftlichen sexuellen Gebiet, unmittelbar konfrontiert mit den Augen Gottes. Weil Gott die Menschen von Anfang an männlich und weiblich erschuf. Die Sexualität ist ein Geschenk Gottes. Sie wurde von Gott gesegnet, wenn sie innerhalb der Ehe stattfindet. An keiner Stelle der Bibel finden außereheliche Beziehungen Gottes Zustimmung. Wer sie außerhalb der Ehe auslebt, setzt sich über die Gottesgrenzen hinweg. Auch Christen können dabei schuldig werden. Gleichzeitig ist es aber wichtig zu wissen, dass Gott vergibt. Aber es ist eine Sache, zu kämpfen und dabei zu scheiden, und eine andere Sache, die Sünde gut zu heißen, wie es heute so oft geschieht. Gott ist nicht der große himmlische Spaßverderber. Von den ersten Seiten an beschreibt die Bibel den Menschen als ein sexuelles Wesen. Gott wollte, dass es Mann und Frau gibt, dass sie sich gegenseitig ergänzen, unterstützen und ihr Leben miteinander teilen. Er hat den Sex erschaffen und auch ihn als gut bezeichnet, aber eingegeben und eingebunden in eine verbindliche Gemeinschaft zwischen Mann und Frau in der Ehe. Im Spektrum der heutig gelebten Beziehungsvielfalt wird die Ehe zunehmend als eine Partnerschaftsform unter anderem gesehen. Warum heiraten, fragen sich viele. Warum heute? heiraten. Sie befürchten, dass sie ein gegebenes Versprechen, bis der Tod uns scheidet, nicht sie durchhalten können. Deshalb scheint es mir wichtig, dass christliche Ehepaare durch ihr Leben deutlich machen, dass im Sakrament der Ehe durch das gegenseitige Geschenk der Liebe zueinander sich Gottes Liebe zeigt, die ihnen bedingungslos geschenkt wird. Und in dieser Gegenwart Gottes lassen sich selbst Beziehungsrisiken meistern, Krisen meistern. Jesus möchte nicht Hartherzigkeit, sondern Barmherzigkeit. Er möchte eine Aussöhnung zwischen den Ehepartnern, nicht eine Verhöhnung vor dem Scheidungsrichter. Auf der Ebene der Politik gibt es für die Familie wirklich wenig Hoffnung heute. Von dem Maßstab, wie die Bibel ihn vorsieht, haben sie viele Politiker schon längst verabschiedet. Das ist nur durch eine geistliche Dynamik, eine verwandelnde Revolution der Herzen möglich, so wie die Schrift sie als Modell für die Familie neu beschreibt, sodass die Familie lebenswert wird für unsere heutige Zeit.
Herr Dr. Fleckenstein, Sie zitieren immer wieder die Bibel. Welches sind generell jetzt zu diesem Thema Ehe und Familie die biblischen Grundlagen?
In der Schöpfungsgeschichte heißt es, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und er schuf sie als Mann und Frau. Die Ehe spiegelt die Liebe Gottes wider. Sie gibt einen Vorgeschmack auf die enge Beziehung, die Gott sich zu uns Menschen wünscht. Liebe und Treue zum Ehepartner wird zum Spiegelbild der Gottesliebe zum Menschen. Sie ist von Anfang an die Schöpfungsgeschichte, eine Liebeserklärung des Allerhöchsten. Der Allmächtige wollte diese wundervolle, bunte Welt nicht für sich behalten. Er wollte sie von Anfang an mit uns Menschen teilen. Aus dieser Sehnsucht entstand der Mensch als Mann und als Frau, als Familie mit ihren Kindern, ein Gegenüber Gottes, kein missgeschickter Götter. Vielmehr, der Schöpfungsbericht zeigt in Bildern, dass Gott, als er das ganze Universum schuf, ein Ziel vor Augen hatte. Gemeinschaft von Mann und Frau, die einander lieben. Auch wenn ich ein Erzeugnis meiner Eltern bin, bleibe ich trotzdem Geschöpf des himmlischen Vaters. Ich bleibe sein Wunschkind, gewollt, bedacht und geehrt. Kein Zufallsprodukt, kein Unfall, kein Grund zum Missfallen. Ein Geschöpf in Herrlichkeit und Begrenztheit. Ich muss kein Übermensch sein, kein Halbgott, kein Alleskönner. Keiner, der jedem gefallen muss. Keiner, der es immer richtig machen muss. Ich bin ein Kind Gottes und das genügt.
Herr Dr. Fleckenstein, Sie sind auch verheiratet mit Luisa. Später in der Musikpause hören wir dann auch Ihre Stimme. Sie haben eine CD aufgenommen zusammen. Welchen Stellenwert hat für Sie das Ehesakrament, Herr Dr. Fleckenstein?
Ein Mensch, der aus der Gnade des Ehesakramentes lebt, weiß wohl, lebenslange Treue in guten und in schweren Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod zwei Menschen trennt, das ist eine Realität. Das ist aber nur dann möglich, wenn diese beiden Ehepartner aus der Liebe Gottes leben, weil der Allmächtige selbst der Urheber der Ehe ist. Die Ehe ist seine Erfindung, die Erfindung Gottes und kein rein weltliches Ding. Nicht von Menschen ausgedacht. Es geht bei der Ehe nicht nur um Zügelung der sexuellen Triebe, um die Erlangung einer anderen Steuerklasse, um Altersversorgung durch die Kinder. Die Ehe ist ein Abbild der Treue Gottes zu uns Menschen. Er hat vorbehaltlos Ja zu uns gesagt. Das Ja-Wort von Mann und Frau zueinander kann kaum Bestand haben, wenn der Zusatz, bis der Tod uns scheidet, nicht mitgesprochen wird. Ein Ja-Wort mit dem Hintertürchen. Ich bin es, ich werde es mir anders überlegen vielleicht, führt letztlich zu Misstrauen und Eifersucht, zu einem leichtfertigen Umgang mit der Treue des Partners. Gott hat das Ehepaar so geschaffen, dass die beiden dazu fähig sind, einander ohne Haltbarkeitsbegrenzungsdatum zu leben, dann wird ihnen auch die Befähigkeit zur Treue bis in den Tod geschenkt, weil Gott in ihrem Leben den Ton angibt, weil die zwei durch das Sakrament der Ehe die grenzenlose, unwiderrufliche Liebe des himmlischen Vaters wirklich begriffen haben und sich von ihr ergreifen lassen, weil Gott in den Alltag hineinregieren darf. Ein solches Paar kennt nicht nur den Streit zwischen Mann und Frau, sie kennt auch die wirkliche Versöhnung. Ein solches Ehepaar kennt das Fallen, aber auch das gegenseitige Aufhelfen. Es weiß, wir sind beide so, wie wir sind, von Gott gewollt. Wir sind füreinander gedacht und so von ihm geliebt. Er schenkt uns die Kraft zur Partnerschaft, die keinen fallen lässt. Dies alles sagt Jesus nicht mit erhobenem Moralfinger, eher mit einem Lächeln dessen, der sich in der Liebe seines Gottesvaters geborgen weiß. So wie der Allmächtige barmherzig ist, so vergibt und uns vergibt, so sollen auch wir als Ehepartner einander barmherzig sein und so miteinander umgehen und vergeben. Mit Gottes Hilfe und seiner Liebe kann dies möglich sein. So wie es einmal bei einem Fischer geschah, von seiner Ehepartnerin betrogen wurde. In seinem Dorf galt das ungeschriebene Gesetz, dass seine Frau, die beim Ehebruch ertappt wird, von einem hohen Felsen gestürzt werden muss. Wieder einmal verurteilten die Ältesten eine solche Person zur Todesstrafe. Hatte sie doch mit einem Matros in die Ehe gebrochen. In der Nacht stieg der betrogene Ehemann in die Felswand und spannte ein Netz aus starken Seilen über den Abgrund. Mit Gras, Stroh und einem Kissen stopfte er das Fangnetz aus. Am anderen Morgen wurde das Urteil vollstreckt. Aber die Frau stürzte in das Netz der Vergebung ihres Mannes. Damit sagte er zu ihr, du bist geliebt. Mit allem, was du nicht ändern kannst, woran du gescheitert bist und schuldig geworden bist. Du bist geliebt mit deinen Sorgen und mit deinen Schwächen. Du bist von mir geliebt, auch wenn andere dich ausschließen. Du bist und bleibst von mir geliebt, weil meine Liebe, deine Schuld dich aufgefangen hat. Und diese Liebe dürfen wir als Ehepartner immer wieder einander versichern, weil wir wissen, diese Liebe wird und unsere Schuld und Fehler werden letztlich vom Netz der Liebe Gottes aufgefangen.
Bevor wir die Musikpause einspielen, wie ist das Buch aufgebaut, wie ist es strukturiert und wo kann man es beziehen?
Ja, es ist mit einem Geleitwort versehen von Albin Nees. Er ist der Ehrenpräsident des Deutschen Familienverbandes. Ich habe bei jedem Kapitel immer eine Bibelstelle vorausgestellt und versucht, sie zu aktualisieren, wie unsere heutige Zeit. Das Buch hat 111 Seiten, ist im BOD-Verlag erschienen und vielleicht darf ich noch die einzelnen Kapitel erwähnen. Ein Kuss, der Lebensatem des Menschen, ein Kuss Gottes, der Lebensatem des Menschen, die Erde, das Haus des Menschen, Schlangen im Paradies des Menschen, lebenslänglich für zwei Menschen, Kinder, sind sie eine süße Last oder Ballast für den Menschen, ein Mühlstein um den Hals für den Verführer des Menschen, der Lieblingsgedanke Gottes, Schwäche für den Menschen, Beziehung zwischen Mann und Frau, Unterordnung unter den Menschen, die Eltern ehren, Gottes Gebot für den Menschen, die starke Frau, eine kostbare Perle für den Menschen. Statt Kultur des Todes, Kultur des Lebens für den Menschen. Nein zur Abtreibung, ja zum schwächsten Glied des Menschen. Eine glückliche Frau, ein glückliches Leben für den Menschen. Ohne die Liebe, alles nichts für den Menschen. Das sind die einzelnen Kapitel und ich hoffe und freue mich, wenn viele Menschen durch dieses Buch eine ganz neue Beziehung zu ihrem Ehepartner und letztlich auch zu Gott finden.
Und wo kann man es beziehen, Herr Dr. Fleckenstein?
In jeder Buchhandlung können Sie dieses Buch beziehen, wenn Sie den Titel nennen und den Verlag, wie ich schon sagte, BOD Verlag.
Sehr schön. Nun würde ich gerne einige Takte Musik, gesungen von Ihrer Frau Luisa, einspielen. Möchten Sie hierzu noch einige Worte sagen?
Ja, wir durften miteinander diese CD gestalten, aus dem Gedanken heraus, weil viele Menschen, die ins Heilige Land kommen, denken, dass die Christen vielleicht Lateinisch sprechen oder Hebräisch sprechen oder wenn sie die Messe miteinander feiern, vielleicht auf Latein. Keiner denkt daran, dass die Christen im Heiligen Land Arabisch sprechen, arabische Lieder singen, Arabisch den Gottesdienst feiern, weil man denkt, Arabisch ist sofort Islam. Und deshalb haben wir diese CD gestaltet mit einer Gruppe, die gesponsert wurde von einer Gruppe aus der Schweiz, um den Menschen zu zeigen, die Christen im Heiligen Land singen, sprechen, beten Arabisch. Und so sind diese 12 Lieder entstanden. Und jetzt werden wir ein Lied davon von Luisa, meiner Frau, hören.
Lehre mich, Gott, deine Liebe. Wenn du mir Reichtum schenkst, lass mich nicht meine Freude verlieren. Wenn du mir Erfolg gewährst, lass mich nicht meine Demut verlieren. Lehre mich, Gott, deine Liebe. Wenn die Menschen mir wehe tun, gib mir den Mut zum Verzeihen. Wenn ich anderen Leid zufüge, gib mir den Mut, es wieder gut zu machen. Lehre mich, Gott, deine Liebe.
Wir sind zurück in der Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Er spricht zum neuen Buch Ehe und Familie, Auslaufmodelle. Und wir haben in der Musikpause ein Lied gesungen in Arabisch von Luisa, seiner Frau, gehört. Nun möchte Herr Dr. Fleckenstein eine Leseprobe Ihnen schenken. Und das aus dem Kapitel Ein Kuss Gottes, der Lebensatem des Menschen. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau, und sie werden ein Fleisch. Genesis 2, 22 bis 24.
Die Schöpfungsgeschichten der Bibel sind keine historischen Tatsachenberichte. Da gab es niemanden, der protokolliert hat, was Gott tat. Sie sind viel mehr. Sie sind bezeugender Glaube, lobpreisender Glaube, staunender Glaube. Ja, diese Welt ist ein Geschenk Gottes, einschließlich des Menschen. Dass die Frau aus der Rippe des Mannes gebildet ist, ist ein Bild dafür, dass Mann und Frau unzertrennlich zusammengehören. Wie sie aus einer Wurzel stammen, sie sind eingebunden mit Leib und Seele und drücken auch mit der ganzen Schönheit der körperlichen Liebe die Freude und das Zu-Zweit-Sein von Mann und Frau aus. Damit wird auch die Gleichwertigkeit deutlich. Partnerschaft und Liebe gehören von Anfang an zur guten Schöpfung Gottes. Aber sie bedürfen der Pflege, der Fantasie und der Arbeit miteinander und füreinander. Jedoch kann der Mensch diese guten Beziehungen aufs Spiel setzen, wenn er nur an sich denkt und seinen Ehepartner nicht wertschätzt. Als krönenden Abschluss der Schöpfung hat Gott den Menschen aus dem Staub der Erde mit einem Gotteshauch geschaffen. Ihm wird das Bewegende, das Umfassbare des Lebens gratis und frei eingehaucht. Der Atem Gottes belebt und begeistert ihn. Gerade im Abend, im Atem bzw. beim Atmen merken wir, wie bedroht und abhängig unser Leben ist, wie wichtig der richtige Rhythmus ist. Einatmen und ausatmen, annehmen und loslassen, kommen und gehen, werden und vergehen. Welche wunderbaren Töne menschlichen Atems hervorbringen können, das beweisen Heldentenöre wie Enrico Caruso, Placido Domingo oder Luciano Pavarotti. Ein Kuss Gottes ruft den Menschen ins Leben. Seine letzte Bestimmung ist es, wieder zur Erde zu werden. Nichts und niemand kann diese Hinfälligkeit des Menschen aufheben. Er bleibt ein vergängliches, ein irdisches Wesen. Wenn wir unser Leben aushauchen, geben wir es Gott zurück, was er uns geschenkt hat. Von der Erde bist du genommen, zur Erde sollst du wieder werden. So sagen wir, wenn jemand zu Grabe getragen wird. Gott, der dem Menschen die Puste gegeben hat, sorgt auch für ihn. Er setzt ihn in diesen wunderbaren Garten, den die biblische Tradition zwischen dem Euphrat und dem Tigris im heutigen Irak lokalisiert. Nach moderner Forschung könnte er auch in Ostafrika gelegen haben. Der Mensch als Unikat ist aber noch nicht das Ziel der weisen Schöpfung Gottes. Im Paradies hält er es nicht alleine aus. Auch der Reichtum der Pflanzenwelt befriedigt ihn noch nicht. Also schafft Gott die Tiere. Der Erdling Mensch darf ihnen Namen geben. Es ist schön, mit ihnen in friedlicher Gemeinschaft zu leben. Aber etwas fehlt noch. Es ist eine Leerstelle im Menschen, eine Einsamkeit, ein nicht zu fassendes Gefühl, ein Vermissen, ein Sehnen, eine Urhilflosigkeit. Warum? Um lebensfähig zu sein, benötigt der Mensch ein Gegenüber. Und ich sagen zu können, braucht er ein Du. Ohne dass er es nicht fassen kann, wer er ist. Er braucht einen anderen Menschen, auf den er sich beziehen kann, in dessen Augen, Gesicht und Mund, Stirn er etwas abzulesen vermag. Einen Menschen zum Lieben und geliebt werden, zum Trösten und getröstet werden. Denn Einsamkeit macht krank. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. So schafft Gott einen zweiten Menschen, eine Gehilfin. Im Hebräischen steht an dieser Stelle das Wort Eser. Wörtlich bedeutet es Hilfe und Rettung. Die Frau als Rettung des Mannes. Sie ist eine notwendige Ergänzung für ihn, nicht bloßes Beiwerk der Schöpfung. Schließlich werden in einigen Bibelstellen Gott als Person weibliche Eigenschaften zugeordnet. So spielen Mann und Frau damit auch in ihrer Unterschiedlichkeit verschiedene Seiten und Eigenschaften ihres Schöpfers wider. Und nun jubelt der Erdling Mensch sein Gegenüber. Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch, ruft er freudig aus. Mir durchaus ähnlich, aber nicht identisch. Ein anderer Mensch. Beide sind aufeinander angewiesen. Von diesem Moment ist von Ish, also von dem Mann, die Isha die Rede, von der Frau. Durch die Existenz Durch Isha hat der Mann seine Identität erhalten. Von Anfang an wird festgestellt, dass die Zweigeschlechtlichkeit zu Menschen gehören. Es gibt ihn nur im Doppelpack von Mann und Frau. Der Mensch lebt in der Spannung zwischen dem Ich und dem Du. Er strebt danach, sich selbst zu verwirklichen und kann sich doch selbst nicht genug sein. Er ist die Möglichkeit, um eines anderen Willen das eigene hinanzustellen, gibt ihm seinen vollen Wert. Das Frausein oder das Mannsein ist nicht Ausdruck einer gesellschaftlichen Prägung oder historischen Formung. Die Verschiedenartigkeit der Geschlechter ist von Anfang an die Absicht des Schöpfers. Die Frau ist wie der Mann ein ursprünglicher Schöpfungsgedanke Gottes. Die Theorien der Unter- und Überordnung zwischen Mann und Frau scheiden letztlich an dieser Realität. Denn jeder Mensch hat eine königliche Würde und nimmt teil an der Herrscherwürde Gottes. Die Partnerschaft zwischen Mann und Frau ist enger als jede andere Beziehung. Dadurch entsteht eine neue Einheit. In ihr kommen Mann und Frau sich körperlich und seelisch besonders nahe und erleben die Ergänzung durch das andere Geschlecht am tiefsten und am unmittelbarsten. Gott ist von dieser lebenslangen Partnerschaft sogar so begeistert, dass er sie mit seiner Beziehung zu uns vergleicht. Wie ein junger Mann sich mit seinem Mädchen verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Liebe und Treue zum Ehepartner wird zum Spiegelbild der Gottesliebe zu den Menschen. Sie ist von Anfang an die Schöpfungsgeschichte eine Liebeserklärung des Allerhöchsten. Der Allmächtige wollte diese wundervolle Wunderwelt nicht für sich behalten. Er wollte sie von Anfang an mit uns teilen. Aus dieser Sehnsucht heraus entstand der Mensch als Frau und Mann, als Familie mit ihren Kindern, ein Gegenüber Gottes, kein missgeschickter Götter. Vielmehr bringt der Schöpfungsbericht in Bildern zum Ausdruck, dass Gott, als er das ganze Universum schuf, ein einziges Ziel vor Augen hatte: Gemeinschaft von Mann und Frau, die einander lieben. Auch wenn ich ein Zeugnis meiner Eltern bin, bleibe ich trotzdem ein Geschöpf Gottes. Ich bin sein Kind und das genügt.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Fleckenstein, für das Vorlesen, für die Kostprobe des Buches Ehe und Familie, Auslaufmodelle. Möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, ich möchte gerne mit einem Gebet abschließen, im Namen aller Ehepaare und Familie, die mit mir die feste Überzeugung teilen, dass Ehe und Familie niemals Auslaufmodelle sein werden. Danke, Herr, dass du uns all das gelehrt hast, was unsere Liebe voranträgt. Jede Geste der Zuneigung, jede Zärtlichkeit, jede Umarmung, gelebt in der Freude des Schenkens und des Empfangens. Danke, Herr, dass du uns durch die Wünsche und Sehnsüchte, die wir füreinander haben, die unendliche Liebe zu deiner Kirche hast erahnen lassen, uns mit dir zu vereinen, unser Leben mit dir zu teilen, deine unendliche Freude schon in diesem Leben zu verkosten. Danke, Herr, dass du uns durch das ständige Bemühen, besser die Liebe in unserem Leib und in unseren Herzen zu leben, einander hast eins werden lassen. Danke, Herr, für die Erkenntnis, dass die Freude des einen aus der Freude des anderen kommt. Damit hast du uns einen Vorgeschmack gegeben von dem Austausch der Liebe im göttlichen Leben in der Dreifaltigkeit. Denn dort entspringt die Freude des Gebens und des Empfangens in einer vollkommenen Einheit. Danke, Herr, dass du uns die elterliche Liebe geschenkt hast und kennengelernt hast lassen durch das Geschenk unserer Kinder, die wir als dein Eigentum lieben dürfen. Danke, Herr, dass du uns immer wieder erfahren lässt, sobald wir einen Augenblick nicht in der Liebe sind, werden wir verletzbar und sind kontrolliert und mit Schwierigkeiten behaftet, mit Prüfungen und Schmerzen. Aber auch das ist notwendig, damit wir mit unseren Händen unsere eigene Armseligkeit greifen können und unsere Liebesunfähigkeit, die uns dann in deine unendliche Barmherzigkeit in die Arme wirft, im Vertrauen, dass du uns unendlich liebst. Amen.
Amen. Ein sehr schönes Gebet, Herr Dr. Fleckenstein. Wir danken Ihnen für diese Buchpräsentation, für diese lebendige Vorstellung der Literatur und auch immer wieder die Verlinkung mit der Heiligen Schrift. Herzlichen Dank und alles Gute und reichen Gottes Segen, Herr Dr. Fleckenstein.
Ja, ist gerne geschehen und ich freue mich schon für die nächste Sendung und ich wünsche Ihnen gottesreichsten Segen aus Jerusalem und verabschiede mich mit einem Shalom, Salam aus Jerusalem.
Shalom, Salam aus der Schweiz nach Jerusalem. Herzlichen Dank. Radio Gloria, Gott ist die Liebe. Dr. Fleckenstein stellte seine neue Literatur mit dem Titel Ehe und Familie – Auslaufmodelle vor. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen alles Gute und für Sie Gott, Ihre Andrea Marti.